Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller und wir müssen sprechen über das ja wieder verrückte Wochenende. Es ist weiterhin unheimlich spannend in dieser Liga. Alles kann passieren, oben, unten, in der Mitte. Da gibt es enorm viele Positionswechsel. Jeder Punkt kann dort entscheidend sein. Und da wollen wir drauf schauen, natürlich immer auch wie auf die WM-Qualifikation der Frauen, auf die deutsche Mannschaft, die gegen Griechenland ran musste und was soll man sagen, relativ standesgemäß sind, trotzdem wollen wir natürlich drüber sprechen und natürlich auch über weitere Ergebnisse. Und das meine ich natürlich nicht allein, sondern heute ein Experten an meiner Seite, den lieben Robin Buditz. Hallo Robin.
Hallo Sebastian, schön wieder dabei zu sein.
Ja, wir freuen uns auch. Natürlich wollen wir an der Stelle noch verweisen auf unsere Pokal-Specials, die letzte Woche gelaufen sind, jetzt über Ostern und natürlich jetzt auch noch nach Ostern laufen werden, denn diese Woche ist dann auch ein bisschen die Vorlauf für das Pokal-Final vor in Köln, erstmalig seit langer, langer Zeit. Aber wir wollen uns jetzt erstmal fokussieren auf das, was passiert ist in der vergangenen Woche. Und ja, Robin, lass uns das Blick werfen auf das Topspiel. Spannung erwartet Kiel gegen Magdeburg. Ja, am Ende 34-34, beide Mannschaften hatten die Chance auf den Sieg. Beide haben ja durch einen Fehler das nicht mal geschafft. Kiel den Stimmerfoul von Sander Sargosen. Magdeburg mit dem einen Pass zu viel, auch wenn ich nochmal in der Wiederholung das nicht ganz auflösen kann, ob es wirklich 6 Pässe gewesen sind. Aber am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden oder ist für dich, wie Bennett Wieger gesagt hat, so ein verlorener Punkt eigentlich?
Ich kann Bennett Wieger definitiv verstehen, wenn ich mir das Spiel 60 Minuten, also ich habe es mir 60 Minuten natürlich angeschaut und muss auch mit dem Gefühl rausgehen, dass Magdeburg einen Punkt verloren hat. Für mich war Magdeburg die bessere Mannschaft und hat das Spiel meiner Meinung nach ja relativ gut gut kontrolliert und gut vorne weggespielt, sage ich mal. Ich glaube, Kiel war überhaupt einmal in Führung, wenn überhaupt ein oder zwei Mal, glaube ich nur.
Ich glaube, nur am Anfang wahrscheinlich.
Wenn dann auch nur mit einem Tor und Magdeburg hat das sehr, 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 sehr gut gemacht. Unter dem Gesichtspunkt, dass es natürlich auswärts war, noch besser. Das ist natürlich noch mal höher zu bewerten, meiner Meinung nach, weil die Kieler Ostseehalle natürlich schon richtig, richtig Stimmung gemacht hat, gerade zu dem Spiel hin und natürlich in der Situation in dieser Saisonphase. Ja, und Kiel hat den Magdeburgern dann aber hinten raus irgendwie so ein bisschen so ein unangenehmes Spiel aufgedrückt. Also das war gar nicht so typisch Kieler Spiel, fand ich irgendwie, sondern viel erarbeitet, was Magdeburg vielleicht sich auch gar nicht so gedacht hätte unbedingt. Aber am Ende war es nichtsdestotrotz, das klingt jetzt natürlich alles so ein bisschen vielleicht negativ, aber ich finde, es war ein rasantes und beeindruckendes Topspiel. 34-34, ich bitte dich, also da haben die beiden Abwehrreihen jetzt nicht unbedingt geglänzt, meiner Meinung nach. Auch wenn ich sagen muss, ich finde, Oskar Bergendahl hat auf Magdeburger Seite einen Wahnsinnsjob gemacht. Gerade in der ersten Halbzeit unglaublich gut in der Abwehr gespielt auch. Und auch die Kieler haben jetzt in der Abwehr nicht so schlecht ausgesehen, dass dieses Spiel eigentlich 34-34 ausgehen muss.
Ja, ist mir sicher eine Rolle, dass auch die Torhüterleistungen nicht so überragend gewesen sind. Hinten raus waren dann schon noch wichtige Paraden, aber auf beiden Seiten. Portner hat einen ganz wichtigen Freien weggenommen. Landin auch zwei, daher richtig, richtig wichtige Freie, die er da wegnimmt und sein Team so ein bisschen auch einfach ja im Spiel hält, weil sie offensiv so ein paar Fehler mit dabei waren, ein bisschen fahrig gewesen sind, auch sowieso 21 Gegentore in einem Topspiel von Kiel daheim mal zu erleben. Das ist, glaube ich, auch etwas, was wir ja so nicht gekannt haben. Und ich meine, die Kieler haben sich wirklich in den letzten Mal wirklich gefangen, das muss ich auch ganz ehrlich zugeben, haben wirklich gute Leistungen gezeigt und wirklich, ja, so diese Souveränität wieder da gehabt nach dieser Länderspielpause, wo wir alle so ein bisschen davor gedacht haben, okay, hey, die Kieler können jetzt wirklich so ein bisschen wegbrechen. Aber gestern wieder war es so ein Spiel, wo ich so denke, so, ja, irgendwie holst du dir so einen Punkt, aber das war jetzt nicht wie diese Kieler Brutalität der vergangenen Wochen, wo die wirklich alles in Grund und Boden gespielt haben, wo die so souverän aufgetreten sind, aber jetzt wieder so ein Ding mit dabei hatten, wo ich mir so denke, so, ja, Punkt gewinnen, toll, aber im Endeffekt wirklich ist es für sie eher ein gewonnener Punkt als wirklich ein verlorener Sieg. Also, obwohl das zwar nicht richtig anhört, aber es ist halt irgendwie so, ja.
Ja, finde ich auch. Also die Kieler hätte sie irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen stärker erwartet jetzt in diesem Spiel. Haben sich aber dann wieder im Stil in der Spitzenmannschaft genau diesen Punkt geholt und sich eben doch nicht irgendwie die 2 Punkte da abnehmen lassen in eigener Halle. Das war dann eklig, dreckig, sage ich mal, diesen Punkt geholt. Aber er wurde geholt und damit steht am Ende halt die Tabellenführung und Kiel hat alle Trümpfe in der Hand jetzt, ne? Also sie können aus eigener Kraft jetzt ganz einfach Meister werden. Und das kann zum Beispiel Magdeburg schlichtweg nicht mehr. Da muss Magdeburg muss hoffen, dass die Füchse und Kiel noch einen Punkt liegen lassen, noch ein Spiel verlieren, um da wieder dran zu kommen, sage ich mal. Und Kiel hat sich in die beste Ausgangsposition gebracht. So. Und das ist natürlich stark. Was ich allerdings irgendwie, ja, muss ich sagen, ein bisschen schwach fand, war zum Beispiel die Vorstellung von Sander Sargosen. Also eigentlich gehe ich davon aus, dass das der Mann für die entscheidenden Spiele in der entscheidenden Phase der Saison ist. Aber in meinen Augen ist er nach seiner Verletzung einfach nicht zu 100% wiedergekommen. Und die Frage ist, ob er überhaupt bis zu seinem Abgang Ende der Saison zu 100% wiederkommen wird. So viele technische Fehler, so viele Stürmerfouls, so viele falsche Entscheidungen von Sander Sargosen habe ich selten in einem Topspiel gesehen wie in diesem.
Da bin ich absolut bei dir. Also ich fand auch, ich meine, wenn wir diese letzte Situation uns anschauen, also wirklich, wo dieser letzte Angriff der Kieler, wo ich mir wirklich so denke, also Sander Sargosen ist ein überragendes Spiel, aber in der Situation mit seiner Erfahrung, mit seiner Qualität, so wirklich ein dummes Schimmerfoul andrehen zu lassen, also das war wirklich mit Ansage, dass das ein Schimmerfoul werden wird. Sorry, also das ist wirklich nicht Sander Sargosen. Ich auch, das meine dann, war ich glaube, war es der Ausgleich, glaube ich, zum 33 oder 34, wo er erst zurückgeht und auf einmal diese mega Lücke aufgeht und er dann jetzt auf einmal dann durchsteht, wo er denkt, so jeder in der Halle, lauf doch vorher durch. Also das hat dann der gut gemacht, immer noch, hat das noch geretten können, aber es war irgendwie wirklich so, ja, Sander Sargosen war irgendwie da. Ich meine, er hat 3 Tore nur erzielt in der Partie bei 4 Würfen. Also ist halt für seine Ansprüche, die halt sind, ich bin der beste Spieler der Welt vielleicht, ist es ein bisschen halt einfach wenig. Wenn ich dann halt schaue, dass halt beispielsweise Harald Reinkitz deutlich mehr Würfe sich nimmt, auch sehr gut gemacht hat, wie ich finde, dass viel über Kreis gespielt wurde mit Henrik Pekela, 4 von 4. Ja, also irgendwie so, Sargosen war da, aber wie gesagt, das war nicht diese, ja, das, was ich erwartet hätte von einem Mann in der Klasse, der das Spiel an sich reißt, in den entscheidenden Crunch-Time einfach dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Ja, du hast es gerade angesprochen, das Kreisläuferspiel oder das Spiel mit den Kreisläufern hat beim THW Kiel unglaublich gut funktioniert. Zusammen kommen die auf 9 Tore, ne? Peter Överby, Patrick Winczek und Henrik Pekela. Das, allein diese 3 Namen als die 3 Kreisläufer zu nennen, ist halt schon mal krass. Ne? Ich glaube, dass kaum ein Team europaweit aktuell 3 so starke Kreisläufer hat. Das ist schon mal vorne wie hinten können die 3 nämlich richtig, richtig was reißen. Das ist ein Riesentrumpf vom THW meiner Meinung nach. Die Magdeburger kommen vom Kreis nur auf 4 Tore. War bis zur Verletzung von Magnus Haugstrup auch eine ganz andere Geschichte. Da merkt man schon, dass da Qualität fehlt am Kreis bei den Magdeburgern. Wird ausgeglichen durch, weiß ich nicht, meiner Meinung nach den Handballer des Jahres vielleicht dieser Saison, auch wenn er nur im Endeffekt eine halbe Saison gespielt hat, Kai Smietz. Von mir aus können wir aber auch Gisli Christiansson nehmen. Es ist egal, weil diese beiden Spieler Magdeburger Kohlen aus dem Feuer holen in den letzten Wochen, Monaten. Das ist unglaublich. Die haben schon wieder zusammen 18 Tore gemacht. Das ist die Hälfte aller Tore schon wieder auf deren beider Konto. Kai Smietz wieder eine Quote irgendwie fast an den 80ern dran. Gisli Christiansson auch eine 80%-Quote. Und das halt auch echt, der hat sich auch ein paar Würfe genommen, die man nicht von ihm kennt. Normalerweise hat er auch viele Durchbruchwürfe. Diesmal war er auch echt ein bisschen variantenreicher. Mikkel Damgaard reißt es dann wieder raus, was die Quote angeht. Der steht da wieder bei 41%. Aber für mich einer der coolsten Spieler, muss ich sagen. Also, dass der da auch immer wieder reingeworfen wird, der Damgaard. Auch in solchen Spielen und von der Leine gelassen wird, ist einfach witzig. Das ist so eine Art aussterbende Spezies, finde ich, an Handballer.
Ja, bin ich definitiv bei dir. Also das Kreisläuferspiel in Magdeburg finde ich auch, ist wirklich so ein bisschen ja, eingeschlafen, jetzt weil Dr. Sorgs nicht mehr mit dabei ist. Aber lass uns mal über Kai Smietz nochmal loben. Also ich habe nochmal gerechnet vorher. 102 Tore in 10 Bundesliga-Partien seit der Verletzung von Omeke Magnusson. Das ist mehr als 10 im Schnitt. Und vor allem die Wurfquote, die ist ja, das kommt noch dazu, das ist irgendwie bei über 80%, fast 90% oder so. Also das ist brutal, was der wirklich aktuell spielt. Also da kann man wirklich nur den Hut vorziehen, was er macht, wie er seinem Team einfach hilft. Und ich glaube, die Flensburger kommen aktuell aus dem Grinsen nicht mehr raus, dass sie so einen starken Mann dazu bekommen jetzt werden in der neuen Saison. Also ich glaube, da wird man Magnus Rüdt gar nicht so lange vermissen, wenn Kai Smietz genauso weiterspielt. Und aber sagen wir mal ehrlich, vielleicht lass mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Wenn er es so bestätigt, ist er vielleicht Kandidat für Handball des Jahres 2023?
Ja, definitiv. Aber Gisli Christiansson auch. Also ja, Gisli natürlich. Christiansson, Kai Smits, ne, hat die, Kai Smits, du hast es gesagt, 102 Tore, 10 Spiele. Ich schmeiße noch mal in den Raum, der hat in den letzten vier Tagen Bundesliga 24 Hürden gemacht, weil er gegen den BHC am Donnerstag 14 von 15 getroffen hat. Also, ich weiß gar nicht mehr. Gut, der wirft natürlich auch die 7 Meter, aber da hat er auch irgendwie eine Quote, die boah, astronomisch gut ist einfach. Das ist der Wahnsinn so. Ja, unglaublich. Aber Gisli Christiansson, muss ich sagen, hat auch im Topspiel jetzt gerade gegen Kiel auch wahnsinnig gut gespielt. Also die Entscheidungen, die er getroffen hat. Weißt du, da sind Bälle noch auf Außen gekommen oder aufgelegt als Kämper oder. Wo ich schon lange gepfiffen hätte als Schiedsrichter. Da hätte ich schon lange den Freiwurf gepfiffen. Aber bei dem Mann, ja, lässt der Schiedsrichter im Zweifel vielleicht auch mal länger laufen, weil sie wissen, dass es kommt. Und dann sehen wir halt irgendwie so geile Aktionen. Und das finde ich halt traumhaft. Ne? Das ist halt Handball-Entertainment pur, was Gisli Christiansson auch bietet. Ne? Das ist natürlich, das mag ich ja. Also das ist pure Unterhaltung einfach, die man bei dem bekommt. Und das freut mich total. Da dann zuschauen zu können. Und ich bin total happy, dass der bei Magdeburg verlängert hat. Und bin gespannt, wie er mit Felix Klar nächste Saison zusammen harmonieren wird. Ich glaube, dass Felix Klar häufig auch auf rechts spielen wird, wenn Oma Ingrid Magnusson noch nicht so ganz fit ist. Wobei ich natürlich hoffe, dass der aus der Saisonvorbereitung auch wieder bockstark zurückkommt.
Ja, das hoffen wir noch alle.
Weil das darf man nicht vergessen. Ne? Der hat natürlich auch so Zahlen aufgelegt wie Kai Smits. Also Kai Smits ist in aller Munde vollkommen zurecht. Aber unbedingt Magnusson hat genau das gemacht, was Kai Smits macht. Also auch alles kaputt geworfen.
Ja, definitiv. Der hat wirklich auch alles kaputt geworfen. Also das ist wirklich super nahtlos übergegangen. Also da kann man wirklich dann auch noch sein gespannt, wie es dann am Sommer dann weitergeht auf der Position bei den Kielern. Aber ja, es ist, also mit Kieler Magdeburg und so ist ja total durcheinander jetzt schon. Aber ja, jetzt zum Abschluss noch auf jeden Fall möchte ich erwähnt haben, Bennett Wiegand hat nach der Partie gesagt, dass Gegenstände in seine Richtung geworfen sind, das haben Sky-Mikrofon gesagt. Bilder können es leider nicht ganz auflösen, auch bei, ich habe das noch nicht dazu gefunden, bei irgendeinem Medium dazu, jetzt außer mal von Sport1, wo ich das aber auch selbst geschrieben habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich es halt mitgehört bekommen habe. Und auch die TV-Bilder ließen es gar nicht ganz so aus, also man sieht so ein bisschen Wortgefechte zwischen Magdeburger Spielern und Kieler Fans und so ein paar Verantwortliche der Kieler, die so ein bisschen von der Tribüne wegnehmen. Ich glaube, es ist jetzt nicht schwerwiegendes passiert, aber trotzdem ist auch Klatschpappen oder wenn man Hefte nur hinschmeißt, Leute, es hat einfach nichts zu suchen. Mein Gott, ist klar, Emotionen gehören dazu zum Sport und so weiter, auch alles gut, aber es bringt keinem was, wenn du irgendjemand mit irgendwas bewirft. Das ist im Endeffekt dann nur schlimm für dich, weil du dann vielleicht aufgrund der Aktion irgendwie ein Stadionverbot oder ein Hallenverbot bekommst, kann, ob es das geben wird, aber ja, ich finde es aber nur schade, dass man dann auch so über sowas dann noch sprechen muss, dass auch sowas dann erwähnt wird, natürlich auch vom Trainer, klar, es ist natürlich, er wurde darauf angesprochen, klar, aber ja, ist schon irgendwie ein bisschen sehr schade, dass das sowas dann auch auf jeden Fall aufgetaucht ist. Ja, Robin, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal eine Pause, aber wir haben noch viel zu besprechen, denn es ist ja nicht so, als ob nur Kiel und Magdeburg im Meisterschaftsrennen kämen, sondern es sind ja weiter noch weitere Top-Teams mit dabei und wir müssen über eine Mannschaft sprechen, die vielleicht der lachende Vierte wird, aber dazu gleich mehr hier nach einer kurzen Pause bei Anruf einem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich auch noch ein bisschen weiter drauf schauen und uns mit weiteren Ergebnissen beschäftigen vom Wochenende bzw. von der vergangenen Woche. Und da müssen wir natürlich ja über die SG Flensburg-Handewitt sprechen. Wir hatten sie ja schon mal zwischenzeitlich abgeschrieben gehabt, hatten glaube ich zwischenzeitlich mal 7 Punkte Rückstand auf den Tabellenführenden. Und was sollen wir jetzt sagen? Es ist nur noch ein einziger Punkt, oder eine zwei Minuspunkte sind es jetzt noch Unterschied auf den Tabellenführenden, auf den THW Kiel. Die haben gewonnen unter der Woche gegen Leipzig mit 30-27. Auch da ein wichtiger Sieg. Zwar nicht überragend gespielt, aber es war wirklich so ein Duell auf Augenhöhe. Und dann haben sie gerade aufgrund der starken zweiten Halbzeit die Partie noch für sich entscheiden können. Und Robin sind wieder voll mit dabei, was wir zwischendurch gar nicht gedacht hätten.
Ja, es ist Wahnsinn. Also die Mannschaft der Rückrunde definitiv. Ne? Alle reden von Magdeburg, Kiel, den Füchsen, aber für mich spielt Flensburg natürlich mit Abstand die beste Rückrunde. Ne? Kein Spiel verloren bisher. Ganz groß aufgespielt. Starke Mannschaftsleistung. Alle Positionen irgendwie so langsam aber sicher ins Rollen bekommen. Unglaublich krass ist geschafft, Jim Gottfriedsons Ausfall zu kompensieren. Machen jetzt 3 Kreuze, dass er wieder kommt, dass er wieder da ist. Ne? Hat jetzt wieder gespielt. Ja. Und sein Comeback gefeiert. Er hat selber auch gesagt, natürlich läuft noch nicht alles so rund bei mir. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, um wieder reinzukommen. Aber in der heißen Phase den Regisseur am Start zu haben und wieder im Team zu haben, ist, glaube ich, richtig, richtig wichtig, ne? Weil am Wochenende, am kommenden Wochenende steht natürlich erstmal das DHB-Pokalfinale an, logisch. Aber darauf das Wochenende ist Nordderby. Da spielen die Flensburger gegen Kiel. Und ich glaube, dass da Gottfried Zorn wieder richtig, ja, voll im Saft wird er wahrscheinlich noch nicht sein, sage ich mal. Aber da wird er sicherlich schon eine bessere Rolle spielen. Aber die Flensburger stark. Ne? Vor allen Dingen auch gegen Leipzig, die ja die haben jetzt 2-3 Spiele in Folge verloren, aber davor hatten sie ja auch immerhin die großen Teams allesamt, sage ich mal, geschlagen gehabt. Ne? Und da musst du auch erstmal dich beweisen, sage ich mal. Und da ist dann der Kapitän Johannes Goller ist diesmal in die Bresche gesprungen. Ne? 9 von 10 ist natürlich eine sensationelle Leistung. Vom Kreis hat hinten dicht gemacht. Emil Jakobsen von links außen ist bei den Flensburgern, seitdem der da auch zum 3. Mal Weltmeister geworden ist, mit den Dänen, schwebt er auf so einer Wolke und ist richtig, richtig gut unterwegs. Also ja, ich könnte mir echt vorstellen, wenn die diesen Flow weiternehmen, jetzt Gottfriedsson noch mit da reinkommt, dass die am Ende echt der lachende Vierte werden und so ganz sneaky sich das Ding da holen.
Ja, das wäre mit Sicherheit möglich. Also das kann ich mir auch noch sehr, sehr gut vorstellen. Wie gesagt, sieht da wirklich gut aus. Dürfen nicht vergessen, es gibt auch noch European League, was ja auch noch, also am heutigen Dienstag, wo wir den Podcast aufnehmen, gibt es ja auch noch das Inspiel und dann nächste Woche das Rückspiel. Also es ist auch noch was, etwas, wo natürlich gerade Fußball einspielen kann für das wichtige Nordderby. Aber ja, es ist jetzt möglich. Also sie sind wieder voll mit dabei, haben sie wirklich reingefightet. Das Gute ist wohl auch, dass sich Aaron Menzing, der sich ja verletzt hatte, leicht umgeknickt war in der Partie gegen Leipzig, wohl auch fit ist, wird wohl mitspielen können in der European League, was ja auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich sein wird, dass er dort dann ja wirklich voll eingreifen kann. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig einfach, dass man diese Rolle einfach hat, dass man sie füllen kann. Und natürlich auch Kevin Müller, der nach und nach wieder zurückkommt von seiner Verletzungspause. Also von daher hat man noch ein bisschen mehr Optionen. Dann natürlich auch für den wichtigen Saisonschlussbuch, wo man dann vielleicht auch mal wirklich dann Spiele einfach mal schonen möchte. Ich glaube, das wird einfach ganz, ganz wichtig sein. Und natürlich wollen wir dann aber auch den Blick werfen auf die anderen Teams dort oben. Und da müssen wir vor allen Dingen über ein Team sprechen, Robin. Und zwar, das sind die Rhein-Neckar-Löwen. 4 Spiele in Folge verloren, jetzt 42 Tore kassiert, daheim gegen Gummersbach. Und trotzdem, warte, ich muss mal eben gucken, ich hatte es, glaube ich, aufgeschrieben, 17 Paraden hatten von ihren Torhütern. Wie kann man so eine Partie mit 42 Toren verlieren? 42, 38 ist das Ergebnis.
Es war eins der wildesten Spiele der ganzen Saison. Sorry, aber also wenn fast 80 Tore fallen, dann... Also ich finde es fast schade, dass ich das Spiel nicht irgendwie noch im Real Life mir nochmal angucken kann, weil das ist so ein Ding, das würde ich mir trotz feststehendem Ergebnis definitiv nochmal reinziehen, weil du ja weißt, dass es brutal kurzweilige Unterhaltung ist, wenn da alle, keine Ahnung, 40 Sekunden ein Tor fällt. So, aber was mit den, die Rhein-Neckar-Löwen sind komplett von der Rolle. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Juri Knorr, technischer Fehler, technischer Fehler, technischer Fehler. Also was ist los mit dem Jungen seit der Weltmeisterschaft? Also der hat so eine sensationelle Weltmeisterschaft gespielt. Aber es kann mir doch keiner erzählen, dass es jetzt irgendwie daran liegt, dass er platt ist, Mann. Der Junge ist, weiß ich nicht, Anfang 20, austrainiert. Alle anderen kriegen es doch auch hin. Patrick Grötzky, was weiß ich nicht, was Julian Köster hatte, ein kleines Loch, ist jetzt wieder voll da. Ist wieder komplett Träger des Teams, sage ich mal. Wieder 8 Tore gemacht jetzt gegen die Rhein-Neckar-Löwen, aber Juri Knorr halt auch wieder nur 4 von 8 gemacht. Technische Fehler, 5 Stück. Der schmeißt die Bälle in den letzten Spielen weg. Das ist echt unglaublich zu sehen, wie dieses Anlaufen, was vorher sehr gut funktioniert hat, jetzt irgendwie immer so fehlerbehaftet ist. Und auch die Quoten allgemein bei den Rhein-Neckar-Löwen, die Quoten irgendwie ja in den Keller gehen. So Patrick Grötzky hat sich noch echt gut angestellt, aber dann war es es auch schon irgendwie so, ne? Dann kommt Uwe Gensheimer mit einer 54%-Quote. Also das ist halt schwach einfach. Und du hast gesagt, wir müssen über die Teams oben reden. Für mich gehören Rhein-Neckar-Löwen stehen natürlich auf dem 5. Platz, aber die gehören da oben nicht mehr zu den Titelanwärtern. Das ist vorbei. Vor allen Dingen diese lustlosen Auftritte. Klar, 37 Tore ist nicht lustlos, aber die Partien davor waren schon echt schwach. Und jetzt zu Hause gegen Gummersbach verlieren, das kannst du nicht machen, wenn du im Titelkampf dabei bleiben möchtest.
Nee, definitiv nicht. Und zumal du auch schon ein bisschen hinterhergehangen hast. Ne? Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Also sie waren ja jetzt nicht so, dass sie ganz, ganz nah dran gewesen sind. Sie sind jetzt, glaube ich, bei minus 15. Also minus 15 Minuspunkte sind sie jetzt.
Ja.
Ja, also das ist dann auch einfach wirklich, also was mich, vor allem was mich eigentlich noch mehr schockiert, also ich meine, offensiv läuft es eigentlich immer noch relativ gut, wenn du anguckst, 29, 32, 30, 37 Tore, aber halt defensiv überhaupt gar nicht, ne? Also wenn du anguckst, 37 in Leipzig, dann daheim 35 gegen Hamburg, 33 in Lemgo und jetzt 42 gegen Gummersbach. Ja, also das ist dann auch einfach, vielleicht sind sie überspielt, vielleicht haben sie jetzt einfach ja so eine Schwächephase, wo wir irgendwann gewartet haben, vielleicht kommt sie auch irgendwann. Natürlich, klar, Olaf Schäffert hatte, glaube ich, auch so ein bisschen mit Ellbogenproblemen zu kämpfen. Ich glaube, auch der Kader, glaube ich, auch insgesamt ist einfach vielleicht auch einfach müde, weil du musst auch überlegen, die haben dieses enorme Tempo einfach gespielt. Wie verrückt, damit haben sie halt die viele Teams geschlagen und vielleicht müssen sie dem Ganzen jetzt einfach so ein bisschen so Tribut zollen. Ich meine sowieso, dieses Spiel brutal. 123 Angriffe in 60 Minuten. Muss ich mal vorstellen. 123, das sind mehr als 2 pro Minute. Das muss man sich mal vorstellen, wie wild dieses Spiel einfach gewesen ist. Und du irgendwas so das Gefühl hast, wenn du die Konferenz geguckt hast, okay, hallo, wo kommen mir die Tore daher? Das ist ja unglaublich. Ja. Und weil du dann da warst, ging es dann wirklich so hin und her und Tor und Tor. Und dann kannst du keine Highlights zeigen. Wie willst du denn Highlights zeigen von der Partie, wo du einfach weißt, da passiert sowieso jede Sekunde irgendwie gefühlt ein Tor?
Unglaublich, das ist großartig.
Ja. Also hat viel Spaß gemacht, jetzt erstmal zuzuschauen, aber wirklich die Rhein-Neckar-Löwen. Also da wird es jetzt wahrscheinlich mit Champions League nichts mehr. Müssen jetzt noch ein bisschen aufpassen. Natürlich jetzt auch mit Blick auf vielleicht Europa-Teilnahme. Platz 5 kann dann noch funktionieren, aber natürlich trotzdem müssen jetzt ein bisschen Bank, die jetzt vielleicht eine Pokalfinal vor, wo es vielleicht auch selbst sicher machen könnten. Ich werde aber ein bisschen über Gummersbach sprechen wollen. Ne? Also auch der Aufsteiger, wie eine gute Leistung gezeigt. Ich meine, auch 42 Tore musst du auch erstmal auswärts werfen.
Ja, ich weiß nicht. Also es gibt nicht viele Teams, die diese Saison über 40 Tore geworfen haben.
Und vor allem nicht gegen ein Top-Team.
Nee, gegen ein Top-Team. Und wenn du mich gefragt hättest, wer es wird, dann hätte ich nicht auf Gummersbach getippt. Also das ist bockstark. Die hatten, wie gesagt, nach der Weltmeisterschaft hatten die echten Durchhänger. Sind aus dem Pokal geflogen gegen Lemgo, haben direkt danach das Spiel gegen Lemgo, glaube ich, auch nur unentschieden gespielt oder auch noch verloren. Dann haben sie auch, glaube ich, die 2-3 Spiele danach haben sie auch nur irgendwie 2-3 Punkte geholt raus. Aber jetzt haben sie sich echt wieder gut gefangen und mit dem Ding hier einfach mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Ne? Das ist halt, das bleibt halt jedem in Erinnerung, ey. Ist egal, ob sie 8. oder 13. werden, aber das Spiel irgendwie so in der zweiten Saisonhälfte, die in Mannheim irgendwie 42 Hütten zu machen, das ist einfach so ein großartiges Ding, ey. Weißt du, Wahnsinn, ey, Lukas Blome 8 Tore, Liederson 8 Tore, Julian Köster 8 Tore, das ist einfach nur krank. Das sind einfach 24 Tore von 3 Spielern, so, ne? Weiß ich nicht, Mel sogar Spiele haben im Schnitt, glaube ich, 24 Tore, die
Ja, aber es ist wirklich krass, also wie sie das hinbekommen haben in dieser Partie, also es ist wirklich, also kann man einfach wirklich nur den Hut davor ziehen. Und ich meine, Gummersbach will ja auch noch ein bisschen mehr machen. Also wenn man das auch sieht, ich glaube, heute ging die Meldung rum, dass sie wohl auch Interesse haben an Milos Vujovic und Christian Horsen. Also 2 Bundesliga-erfahrene Spieler. Mir wurde zugetragen, dass sogar Interesse besteht an einem Franz Semper. Das zeigt ja auch, dass Gummersbach gerne den nächsten Schritt machen möchte. Also man hatte wohl auch schon noch ein anderes Talent, wohl an der Angel mit Danilo Radovic, das aber leider nicht ganz geklappt hat, ist leider kurzfristig gescheitert. Aber also man merkt ja daran, auch wenn sie einen neuen Hauptsponsor suchen, wohl zur kommenden, also zur 2024, 2025 Saison, um einfach ein bisschen mehr Kohle zu haben. Gummersbach, sie wollen wieder zurück dahin, wo sie sich selbst auch sehen, eigentlich als Rekord, und nicht mehr Rekordmeister, aber auf jeden Fall als eine der großen Namen im Handballsport.
Ja, vollkommen zu Recht. Ne? Erstmal safe wieder in der Bundesliga ankommen, begeistern die Fans, die ganze Gegend auf seine Seite holen. Ich spiele ja selber im Oberbergischen Kreis, in diesem Gummersbacher Kreis. Da spiele ich ja Amateurhandball. Alle brennen für den Verein so, ne? Also egal mit wem du sprichst, also ne, du bist ja unterwegs, also du unterhältst dich ja nach den einzelnen Spielen, ne, bei uns so in der Gruppe da. Und jeder ist da, jeder ist in der Halle, jeder guckt sich das an. Die Leute finden es einfach großartig, dass wieder Bundesliga-Handball in Gummersbach gespielt wird, dass da erfolgreicher, schöner, begeisternder Handball gespielt wird. Und das macht einfach Spaß. Und dann die Ambitionen zu haben, wieder eine richtig schlagkräftige Truppe da auf die Beine zu stellen und auch irgendwie in die obere Tabellenhälfte zu gucken, ist einfach schön. Also, und ich glaube, dass Gummersbach diesmal da auch eine gute Grundlage legen wird und nicht zu schnell husch husch und es dann schnell auch mal wieder nach unten gehen kann. Ich glaube, dass da gute Arbeit geleistet wird.
Ja, das glaube ich auch. Also ich meine, man ist ja auch, glaube ich, nur 6 Punkte von Platz 6 weg. Also das zeigt ja, dass auch schon die Mannschaft durchaus auch nah dran ist an so einem, ja, durch eine Top-Platzierung. Also von daher ist es auf jeden Fall einfach spannend zu beobachten, wie es dort einfach dort weitergeht. Und ich meine, wenn wir über diesen sechsten Platz ja auch reden, der noch so ein bisschen vielleicht als letzte Option für Europa sein könnte, dann ist natürlich auch dieser Kampf natürlich enorm spannend. Ne? Die haben die Hannover Burgdorf, die nur knapp verloren haben mit einer Bude gegen die Füchse Berlin, da waren sie ultra nah dran, da einen Punkt zu holen. Also hätten es fast sogar eigentlich verdient gehabt, aber die Berliner waren dann hinten raus das kleine bisschen cleverer. Und vor allen Dingen, was mich eigentlich anders als größte Überraschung eigentlich vielleicht sogar noch ist, auch der BHC ist irgendwie noch mit dabei. Die hatten einen super schlechten Start, aber haben sich so heimlich still und leise da jetzt hochgeschlichen auf Platz 8. Nur 4 Punkte hinter Hannover. Gewinnen am Wochenende mit 37:34 gegen Hamburg, die auch wirklich gut gespielt haben. Und werfen vor allem in der zweiten Halbzeit 22 Tore gegen die Hamburger, die ja mit Yogi Bitter eigentlich einen richtig guten Torhüter haben.
Ja, du hast gerade das nächste Ergebnis genannt, ne? Darf ich einmal kurz nochmal den Sonntag zusammenfassen? 34-34, 37-42, 37-34, 37, jetzt kommt der Ausreißer, 27 und 36-35. Ostersonntag verteidigt keiner in der Bundesliga. Das können wir jetzt mal festhalten. Nur die Hammer haben es nicht geschafft, in Erlangen über 30 Tore zu werfen. Tut mir leid, lieber Hammer, aber da hättet ihr euch ein bisschen mehr anstrengen können. Aber sorry, ey, wie viele Tore sind das? Das ist komplett irre. So, jetzt aber gerne zurück zum Bergischen HC. Saustarke Rückrunde einfach auch wieder. Mega gut sich gefangen, so war so hü-hot, ne? Die hatten einen guten Auftakt in die Saison, dann hatten sie einen krassen Durchhänger, dann haben sie sich in der Winterpause wieder gefangen. Also was heißt Winterpause, ne? Die spielen ja gefühlt, spielen ja alle durch. Und richtig, richtig gut. Und was endlich und was richtig gut funktioniert, wurde auch in der Konferenz auf Sky angesprochen. Der Abgang von Max Dari, der wirkte ja zu Beginn der Saison schon heftig. Der ist zu den Füchsen Berlin gegangen und war der prägende Spieler beim BRC. Der hat in der Abwehrmitte alles organisiert und die Abwehr organisiert und vorne als Kreisläufer war der Zielspieler. Und inzwischen kommt Lade Vogel immer besser da rein, hat jetzt 8 von 9 gemacht gegen die Hamburger. Wahnsinnig gutes Spiel über den Kreis gezeigt. Über die Außen insgesamt 11 Tore gemacht. Also das war schon richtig, richtig stark, was der BRC da gezeigt hat. Und ja, sorry, wir haben natürlich über das Topspiel Kiel gegen Magdeburg gesprochen, aber BRC gegen den HSV war jetzt auch ein richtig, richtig starkes Spiel, muss man sagen. Also geiler Kampf um den 6. Platz dort. Hannover meiner Meinung nach alle Trümpfe in der Hand, weil sie auch wirklich überzeugenden Handball spielen diese Saison. Und Christian Prokop-Handschrift sehr gut erkennbar mit einem Kader, dem eigentlich die Namen fehlen, ne? Also das ist halt wirklich ein richtig gutes Team, das ein cooles System spielt. So, aber der BHC in der Verfassung, wie sie seit Januar sind, beziehungsweise seit Februar sind, ist es ein ernstzunehmender Gegner im Kampf um den 6. Platz dort, absolut.
Aber dann machen sie noch so ein bisschen so einen Strauchler. Erinnert sich an diese unnötige Niederlage in Göppingen, wo sie mit 28:37 Richtung die Räder geraten sind. Und in der zweiten Halbzeit defensiv überhaupt nichts funktioniert, hat 23 Buden zugelassen. Aber prinzipiell, man sieht diese Qualität der Mannschaft. Also sie haben sich wirklich so ein bisschen noch wirklich rausgemausert. Klar, läuft mit Sicherheit noch nicht alles rund. Da hat man als Jamal Naji mit Sicherheit noch viel zu tun gehabt. Ich habe mir letztens mal so einen Podcast angehört, den ich mir schon seit Wochen markiert hatte von ihm zum BHC-Podcast, weil ich das ja gerne hören wollte. Ich glaube, es wurde auch irgendwie mal bei der Sky-Übertragung erwähnt gehabt, aber irgendwie habe ich das nie hingekriegt, das zu hören. Aber ich fand das einfach sehr spannend, weil er, glaube ich, einfach jemand ist, der sehr, sehr, sehr klar ist, eine sehr klare Philosophie hat, viel auch über diese Positionstrainerarbeit auch so sehr gut delegieren kann. Und ich glaube, es ist einfach etwas, wo man jetzt auch merkt, dass einfach das sehr, sehr gut funktioniert, dass seine Idee vom Handball einfach ja besser umgesetzt wird, erfolgreicher natürlich jetzt auch funktioniert, weil sie die Spiele jetzt auch verstanden haben. Okay, was will eigentlich der Trainer von uns? Klar, darf auch nicht vergessen, sind auch ein bisschen mehr wieder Spieler mit dabei, hatten ja auch zwischendurch echtes Verletzungspech, wo wirklich der Kader dünn gewesen ist, aber man merkt es jetzt echt, sie haben sich da wirklich so ein bisschen hingemaust und jetzt auf einmal, wie gesagt, auf dem 8. Platz, 2-4 Punkte hinter Hannover, also da ist mit Sicherheit noch einiges möglich. Wir wollen jetzt mal eine kurze Pause machen, kommen gleich zurück, denn wir müssen natürlich noch über den Abstiegskampf sprechen, denn da wird es ja auch enorm spannend, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf einem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
A singer, Amy Winehouse, has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ja, und dann lass uns ein bisschen noch weiter beschäftigen mit der Bundesliga und vielleicht noch als Abschluss für diesen Platz um Kampf 6 erwähnen, dass natürlich auch Erlangen weiter mit dabei ist. Ne? Am 9. Platz aktuell 24-24 Punkte, haben ein bisschen weniger Spiele als Hannover, Hamburg und der BRC vor ihnen. Jetzt mit dem Sieg gegen Hamm auch ein sehr souveräner Sieg, auch sehr wichtig, glaube ich, für die Moral, dass man wieder so ein bisschen da rauskommt. Haben sich ein bisschen schwer getan in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit waren wirklich sehr souverän, sehr sicher aufgetreten, haben dann wirklich die ganze Klasse ausspielen lassen, um im Endeffekt dieses Spiel klar zu gewinnen. Und ja, wenn wir über Hamm sprechen, müssen wir natürlich dann auch einen Blick auf den Klassenerhalt sprechen, dass Hamm, wenn wir ganz ehrlich sind, Robin, ich glaube, der Zug ist abgefahren. 8 Punkte in den verbleibenden 8 Spielen, wenn Weiz da alles verliert, das sehe ich aktuell nicht, dass Hamm das irgendwie hinkriegt.
Nein, das wird schwierig, das wird nicht mehr funktionieren. Hinten ist ja in einem guten Lauf, ne? 5-1 Punkte aus den letzten 3 Spielen, ist der nächste Gegner für Hamm. Wenn sie das Spiel verlieren, ist vorbei. Also dann sage ich endgültig, ne, wenn Minden sich dann nochmal absetzt von den Hammern wirklich so, dann ist es irgendwie so der Todesstoß, klingt so martialisch, aber dann war es das für die Hammer. Aber wenn wir ehrlich sind, war es doch jetzt schon. Es ist zu wenig.
Ja. Da bin ich absolut bei dir. Es reicht halt einfach nicht, um einfach in so eine Partie zu gewinnen. Also du musst einfach dann mehr zeigen. Du musst halt mehr zeigen als nur vielleicht 30, 40 Minuten guten Handball. Dann muss halt 60 Minuten guter Handball sein. Dann muss halt fehlerfrei sein. Dann muss halt wirklich alles klappen. Das ja, kriegen sie einfach nicht hin. Aber du hast gerade eigentlich mir angesprochen, was sehr, sehr gut aktuell hinkriegt. Das ist wirklich GWD Minden. Sie haben sich wieder gemausert. Sie werden wieder zur heißen Phase heiß und machen halt die wichtigen Punkte. Und dann noch, das auch nicht vergessen, noch 2 Spiele weniger als Wetzlar und sind jetzt nur noch 2 Punkte zurück.
Ganz genau, 2 Spiele weniger, weil sie ja die Corona-Sorgen da auch hatten und dann einige Spiele abgesagt bzw. verlegt werden mussten. Ja, ein Wahnsinn, ne? Jetzt 5-1 Punkte in den letzten 3 Spielen und ein Statement gesetzt natürlich im OWL-Derby, ne? Das ist natürlich ein sehr, also dieses Spiel Minden gegen Lemgo, das ist ja ein kleiner Handballklassiker auch schon, ne? Also klar, Nordderby ist krasser, Hamburg, Kiel gegen Magdeburg ist auch krasser, aber Minden, Lemgo spielt schon da auch in dieser oberen Liga mit und dann sich da so in so einem Herzschlagfinale wirklich auch durchzusetzen mit einem Tor und dann auch so 36, 35, ey, wann haben die Minden da denn mal 36 Hütten gemacht, ganz ehrlich, also das ist ja, jetzt fangen sie auf einmal an, auch noch richtig ordentlich Tore zu werfen und Mr. Abstiegskampf Malte Semisch, zwar nur eine 25% Quote, aber nimmt halt von Lukas Zerbe 3 Minuten vor Ende einen Ball raus und dann komplett irre Samuel Zehner, gigantisch guter Winkel, steht Malte Sieme schräg in der Luft in so Silvio Heinefetter Manier und hält das Ding dann und zieht damit irgendwie den Lemgoern Zahn, die dann gerade ausgeglichen hatten und mit einem in Führung gegangen waren. Und alles schien auf die Lemgoer Seite zu kippen. Also ein wahnsinnig spannendes Spiel. Und ja, wenn einer Abstiegskampf kann, dann ist es Frank Carstens mit der GWD Minden zusammen. Ne? So, also wahrscheinlich waren die letzten Spiele, war noch genug Zeit, war noch nicht eng genug. Ne? Deswegen muss jetzt mehr Dramatik später zünden, so jetzt legen wir los, damit es wieder ein bisschen Spannung gibt. So, das ist halt der Wahnsinn, ne? Und die Feldspieler natürlich auch nicht, ne? Malte Semisch, wie gesagt, 25% gar nicht so stark, aber Matthias Bitsch, entscheidender Mann, hat das entscheidende Tor gemacht und 9 Tore gemacht und Philipp Ahnso auch 9 Tore. Ne? Die Hälfte aller Tore aus Rückraum links, Rückraum rechts, das ist schon bockstark. Ne? Für Lemgo vielleicht das einzige Trostpflaster, zwar das Match verloren, aber Samuel Zehnder, ihren absoluten Topscorer da auf links außen, der eben auch einen Schnitt von über 10 Toren in der Hinrunde hatte, bis er sich verletzt hat, ähnlich wie Kai Smiedz jetzt in der Rückrunde, ist erfolgreich zurückgekehrt und hat 7 Tore gezeigt direkt.
Ja, definitiv. Ich würde, wie gesagt, ein bisschen mal bei Minden bleiben, weil ich finde natürlich Matthias Britsch vielleicht ein bisschen die Geschichte des Spiels irgendwie vor der Partie, okay, also, ja, er muss halt irgendwie rein, weil Čepić verletzt gewesen ist und nicht mit dabei gewesen ist und was er dann da für ein Spiel abliefert, wirklich, also Hut ab vor der Leistung dieses jungen Mannes, was er da heraushaut, weil er seine Quote bis dann eigentlich echt nicht gut gewesen ist, aber dann 9 von 13 richtig stark und was für mich eigentlich einer der großen Erfolgsfaktoren von Minden ist, ist die Verpflichtung von Ahansu. Ja. Ist er weggegangen von den Löwen, weil nicht so viel Spielzeit bekommen hat, aber was er spielt einfach in Minden. Er ist der Unterschiedsspieler eigentlich in diesem Rückraum. Das muss man sagen, Modamul ist nicht mehr so stark, wie es im letzten Jahr gewesen ist. Von seiner Verletzung nicht wieder ganz so 100% zurückgekommen. Hat jetzt in dem Spiel nicht so den großen Faktor gehabt. 0 von 2, glaube ich. Also das ist, ja, also er ist nicht so ein großer Faktor. Aber wenn du halt einen Handzuhalt halt hast, der halt wirklich in überragender Form ist, dann kannst du dich auf ihn wirklich verlassen. Du weißt halt einfach, auch wenn du ihm den Ball gibst, okay, in mehr als 50% ist der Ball drin. Und genau das ist das, was Minden gefehlt hat. Einfach diese Qualität aus dem Rückraum. Und das ist halt Ahansu hundertprozentig.
Ja, das ist komplett so. Also das, da, auf den können sie sich ganz, ganz stark verlassen. Sie setzen ihn von Spiel zu Spiel auch mehr als Zielspieler ein, ne? Und setzen ihn in Szene und kriegen ihn immer besser ins Spiel. Also seine Quote und auch die Anzahl der geworfenen Tore pro Spiel, die ist wirklich im Saisonverlauf richtig, richtig gut angestiegen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass er, glaube ich, nicht so mit extrem viel Selbstbewusstsein, sage ich mal, von den Rhein-Neckar-Löwen einfach weggegangen ist. Ne? Es wurden viel zu hohe Erwartungen meiner Meinung nach in ihn gesteckt, die er einfach noch nicht erfüllen konnte auf dem Niveau oder das, was von ihm erwartet wurde dort. Und jetzt bei Minden hat man ihn wieder richtig, richtig gut aufgebaut zu einem absoluten Topspieler. Und ich bin gespannt, ob er zu den Rhein-Neckar-Löwen zurückgeht und da das bestätigen kann, weil dann, boah, schon echt ein richtig, richtig guter Rückraumlinker.
Mhm. Letzten 3 Partien, 27 Tore. Und vor allen Dingen halt die Partien, wo es auch drauf ankommt, ne? Gegen Göppingen, auswärts in Wetzlar, 2 direkte Konkurrenten und dann natürlich noch im Derby direkt gegen Lemgo ganz, ganz wichtige Rolle eingenommen und ja, wirklich hat dazu beigetragen. Und mit diesen 36 Toren haben sie halt auch einen Saisonrekord eingestellt und da hat halt Hansu eine ganz, ganz wichtige Rolle einfach gespielt. Und das ist. Es war wirklich jetzt enorm wichtig, dass du jetzt mit diesem Gefühl jetzt in diese kurze Pause halt einfach reingehst, denn wenn du jetzt natürlich die nächsten Spiele anguckst, auswärts in Hamm, dann natürlich keine einfachen Spiele mit Erlangen, Hamburg, aber vielleicht kann man da auch mit einer wirklich einer guten Leistung vielleicht dann auch überraschen. Und ansonsten natürlich noch wirklich Hammergegner an Berlin, musst du noch gegen Magdeburg, gegen Flensburg. Also wirklich, das sind eigentlich fast nur Top-Gegner noch, die, wie ich auf meiner Liste stehe. Wirklich noch das nächste Spiel und das letzte Spiel sind vielleicht für Teams, okay, wo du denkst, okay, da kann man definitiv was machen. Auch, aber wenn das letzte Spiel halt auch Gummersbach ist, kannst du halt auch sagen, okay, das wird halt auch schwierig. Aber ja.
Zwischendurch also, kommt noch Melsung.
Ja, wäre so prinzipiell so ein Team, wo was gerne scheitert gegen kleine Teams, willst du mir damit sagen, ne?
Ja, ich will einfach nur Melsung weiterbrechen. Nein, Scherz. Nee, die Mindener können Abstiegskampf. Also sorry, aber die haben die Erfahrung und die Erfahrung hat Göppingen und Wetzlar nicht. Also Göppingen hat meiner Meinung nach nicht mehr viel mit dem Abstiegskampf zu tun, sondern eher Wetzlar. Und da sehe ich die Trümpfe schon bei Minden. Aber Wetzlar hat natürlich jetzt auch echt ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Aber wir dürfen nicht vergessen, wie gesagt, Minden 2 Spiele weniger als Wetzlar natürlich noch.
Genau, das ist, wie gesagt, auch dieser kleine Trumpf, den sie noch in den Hinterhand einfach haben. Klar, die Gegner sind nicht einfach, aber jetzt kannst du zumindest mit dem Sieg gegen Hamm, kannst du zumindest schon mal gleichziehen und dann sieht es auch schon mit Sicherheit auf jeden Fall anders aus. Und ich meine, auch die anderen Teams haben ja auch noch schwierig vor der Brust. Wir wissen bei Wetzlar alle nicht, wer wird der neue Trainer? Funktioniert das überhaupt? Macht das Duo vielleicht auch weiter? Kann auch noch sein, ne? Ist glaube ich, zweimal, weil das jetzt das Duo Mirkolowski, ich kann seinen Namen nicht so sprechen, aussprechen, vom Sportdirektor von den Wetzlarern, weil er so ein schwieriger Name ist, Jasmin so und so. Aber Mann, hab ich ja gelernt letztes Mal bei der letzten Entlassung. Aber ja, also zwei Spiele jeweils eingesprungen, zweimal gewonnen, das ganz, ganz wichtig, auch ganz wichtige Erfolge, aber natürlich trotzdem, Wetzlar, die brauchen jetzt schnell den Trainer, der muss jetzt schnell präsentiert werden und dann muss alles dafür getan werden, dass du in diesen nächsten Spielen jetzt einfach Punkte sammelst. Und das ist einfach enorm wichtig. Dann steht Gummersbach, Lemgo, Hamburg, Hamm. Das sind schon vier Gegner, wo du vielleicht auch Punkte holen kannst als Wetzlar.
Ja, ich fand es eine krasse Reaktion von Wetzlar, irgendwie am Donnerstag da zu zeigen, in Göppingen zu gewinnen, ne? Ja. Mit zwei Toren. Das war schon, boah, nach diesem ganzen Hickhack mit Horvath, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet, muss ich sagen, dass die Mannschaft so eine Reaktion zeigt, stark. Also zeigt für mich, dass sie definitiv komplett Abstiegskampf angenommen haben. Ein Spieler, der komplett abgetaucht war die ganze Saison, ne? Henrik Wagner. Für mich sowieso irgendwie, was ist da los, ey? Der hat, ja, als er noch bei den Eulen in der zweiten Liga war, wurde für die Nationalmannschaft berufen. Und ich dachte, boah, geil, wir haben wieder einen richtig geilen Rückraum-Linken, einen Shooter. Das ist ein Mann, der kann ballern. So, und dann ist er nach Wetzlar gegangen und die Karriere war vorbei. Also, ne, klingt jetzt total heftig, aber der ist so krass untergetaucht einfach. Aber jetzt ist er wieder da. 4 von 4. 4 Tore ist jetzt nicht viel für den Rückraumlinken, aber trotzdem 100% Quote. Hat sich gezeigt, ist wieder am Start. Mega. So, Lenny Rubin, Ausnahmespieler, ne? Aber jetzt haben sie 2 Rückraumlinke irgendwie. Jetzt kann Henrik Wagner und Lenny Rubin wieder richtig gut entlasten, sage ich mal. Die können sich abwechseln, können da Gas geben. So, angenommen, würde ich sagen, den Abstiegskampf. Und jetzt wird es ein heißes Ding da unten, ne? Und dann Minden gegen Wetzlar. Das sind 2 Traditionsteams auch, ne? Die schon Ewigkeiten in der Bundesliga dabei sind, die Bundesliga viele Jahre geprägt haben, sage ich mal. Und wenn die ins Rollen kommen, Minden und Wetzlar, dann ja, sollten sich Göppingen und Stuttgart vielleicht auch noch was anziehen, ob sie nicht da auch noch mal unten mit reinkommen.
Definitiv, also ganz, ganz unten raus sind die beide noch nicht. Also ich meine, das sind 3 Punkte, die Stuttgart Vorsprung hat auf Wetzlar, 4 Punkte sind es bei Göppingen. Das ist alles noch nicht, dass du da unten raus bist. Klar, natürlich, Stuttgart hat da wirklich noch machbarere Gegner, wo sie dann auch vielleicht auch selbst natürlich eingreifen können mit Spielen gegen Hamm beispielsweise, spielst mal gegen Lemgo, aber natürlich auch da hast du wirklich auch wirklich schwere Gegner noch vor der Brust. Also das wird alles sehr, sehr spannend unten auf jeden Fall noch werden. Und ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, dieses Jahr die Bundesliga, ich glaube, sie ist so spannend wie selten zuvor. Das macht es einfach aus. Es ist einfach geil, darüber zu reden, weil du einfach nie weißt, was davor passiert. Ich glaube, beim Tippspiel bei mir, ich bin so schlecht, ich bin so weit zurück, weil ich einfach immer so viel Spiele einfach falsch tippe.
Ja, ich bin zum Glück dieses Jahr nicht mit dabei, weil das ja, ist definitiv auch alles. Also da wäre auch irgendwie, müsstest du mir den Experten, wie du mich ankündigst, definitiv wieder wegnehmen, weil das hätte ich dir aber auch nicht vorher gesagt. Eine Sache hätte ich definitiv getippt, dass Minden im Abstiegskampf performt.
Ja, darauf hätte ich auch getippt, das stimmt. Also ich weiß aber gar nicht, ob ich als Abstiegsteilnehmer getippt habe oder nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss ganz ehrlich zugeben. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich Hamm getippt habe als Absteiger, aber den zweiten weiß ich gar nicht mehr aus dem Kopf. Aber ich habe auf jeden Fall unten das Cup zusammen getippt gehabt, das weiß ich noch. Auf jeden Fall, mega, mega viel Spaß. Jetzt ist erstmal aber ein bisschen Pause. Wie gesagt, European League, Champions League und natürlich auch dann... Sag schnell,
DRB-Pokal.
Genau, steht da erstmal auf jeden Fall an. Wir werden zumindest ein paar Stimmen wahrscheinlich bekommen vom lieben Kollegen Rolf Bernardi, der vor Ort sein wird. Wir schaffen es leider nicht aufgrund von anderen beruflichen Verpflichtungen beziehungsweise anderen Terminen leider nicht ganz, aber soll nicht die Vorfreude trüben. Ihr dürft auf jeden Fall bis dahin weiter Specials hören. 2 sind schon da, 2 kommen wie gesagt noch, deswegen unbedingt da reinhören. Und wir sind aber für heute noch nicht am Ende, denn wir müssen noch mal Frauenhandball reden, über deutsche Nationalmannschaft. Deswegen bleibt dann hier bei Anwurf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt zum Abschluss wollen wir uns natürlich noch mit den WM-Playoffs beschäftigen und natürlich auch vor allem den Blick werfen auf die deutsche Mannschaft. Ja, Robin, was soll man sagen? Griechenland ist der Gegner. Wir haben alle so gedacht, okay, gut, was wird es werden? Vielleicht eher so ein lockeres Testspiel, weil natürlich auch die letztes Mal, als ich gegen Griechenland gespielt habe, war es schon sehr, sehr deutlich. Es war wieder so, 39-13, standesgemäßer Sieg, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, war perfekt, ne? Also schöner Ostersonntag, an dem alle, glaube ich, richtig, richtig viel Spaß hatten, mal ein bisschen aufzuspielen. Griechenland konnte zu keiner Zeit auch nur annähernd mithalten. Aber ich finde, dass die DRB-Auswahl das auch wirklich gut gemacht hat. Also sehr souverän, ordentlich runtergespielt, gar nicht nachgelassen. Ne? Nur 13 Tore zugelassen, 6 in der ersten, 7 in der zweiten Halbzeit. Vielleicht vorne ein bisschen, ja, es hätte noch deutlicher werden können, meiner Meinung nach. Es stand schon 22-6 zur Halbzeit, aber ja, einfach super gut. Und genau solche Spiele brauchst du im Zweifel, um dann auch mal irgendwie dann was ausprobieren zu können und ordentlich aufspielen zu können. So. Und was cool war, was mich gefreut hat, einfach für die Damen, dass die Arena in Hamm ausverkauft war. So, ne? Und da macht es doch dann auch Spaß, irgendwie auf dem Ostersonntag doch noch ein bisschen Handball zu spielen.
Ja, definitiv. Sowieso ganz wichtig auch, dass die Hallen voll sind. Sie war es auch bei den letzten Testspielen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Heidelberg und Ludwigsburg war es auch voll. Das spricht auch dafür, dass man da wirklich gute Entscheidungen trifft. Klar, dass sich die überragend großen Hallen, aber ist ja erstmal egal. Die Halle soll da sein, die Menschen dafür begeistert werden. Es sollen einfach, ja, gute Stimmung einfach sein. Das ist natürlich besser in einer kleineren Halle, wo du das dann eher vielleicht vollkriegst, als wenn du da in eine große Halle reingehst, wo dann halt vielleicht nur ein Viertel oder ein Fünftel gefüllt ist. Deswegen, alles gut, sie haben wirklich das gut gemacht und man hat es auch so ein bisschen gesagt, dass es auch viel probieren ist, möchte ein bisschen defensiv was ausprobieren, hat offensiv alle eingesetzt, alle spielen lassen, jeder hat sich in die Torschützenliste eingetragen, also das war wirklich auch, das hat mir Spaß gemacht, dann wirklich auch mal verschiedene Situationen einfach auszuprobieren, verschiedenen Spielern auch wirklich dann auch die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen über einen längeren Zeitraum und ich finde auch gerade Julia Maltow hat es wirklich diesmal auch gut gemacht, 7 Tore bei 10 Versuchen. Das ist das, was ich von ihr auch der NR sehen möchte, dass sie mutig ist, dass sie da reingeht, sie einfach, ja, dass sie hat die Qualitäten, sie muss halt einfach das Selbstvertrauen haben und sagen, es ist mir egal, wer da steht, ich gehe da rein und versuche meinen Weg durch die Abwehr durchzufinden.
Ja, ist optimal, also genau so musst du dich dann zeigen, auch in so einem Spiel musst du es annehmen, deine Chance nutzen, dir das Selbstvertrauen holen, wenn es vorher vielleicht nicht so funktioniert hat, ne? Finde ich dann schon super. Und was ich auch gut finde, ist irgendwie, ne, habe ich ja schon gesagt, ich finde es gut, dass sie es so konsequent durchgezogen haben und auch dann den Sieg so hochgetrieben haben. Weißt du, volle Halle, da musst du auch was zeigen. Und Genau das wurde gemacht so. Cooles Zitat finde ich von Annika Lott einfach, die sich ja sehr weit aus dem Fenster lehnt und sagt, ich denke, dass wir das WM-Ticket schaffen. das ist schön mit einer kleinen Prise Sarkasmus noch dabei. Einfach rundherum. Aber daran merkst du ja auch, wie die Spielerinnen drauf waren nach dem Spiel. Ne? Alle waren happy, nur am Smilen und zu Scherzen halt aufgelegt. Und ja, ist doch cool, wenn eine WM-Qualifikation dann genau so läuft. Also, dass du dir genau dieses Selbstbewusstsein, diese Leichtigkeit darüber holst, finde ich spitze.
Genau, das ist natürlich einfach, auch gerade für den Bundestrainer, einfach natürlich eine Möglichkeit, einfach auszuprobieren. Natürlich, nicht vielleicht auf dem ganz höchsten Niveau, aber natürlich trotzdem kannst du einfach mal gucken, wie bestimmte Formationen funktionieren, wie sie im Abläufen sind, wenn sie die Systeme durchspielen sollen. Also von daher ist es wirklich auch, glaube ich, einfach sehr gut gewesen, das jetzt zu machen. Und es ist auch wirklich Spaß zu haben im Handball. Gerade wenn du natürlich auch nach so einem EM-Turnier, wo du dann auch wieder sagst, okay, eigentlich willst du das Finale holen und dann reicht es nicht so ganz und hast so Spiele, wo du denkst, okay, das war nicht so ganz erfolgreich, dann wieder ein bisschen Prügel bekommst, dass du jetzt hier diesen einfach Spaß hast, dass du Menschen begeistern kannst, dass du mit Freude dahin gehst, dass du dich einfach darauf freust, Nationalmannschaft zu spielen. Und natürlich solche Spiele, klar, gegen international eher zweitklassig, vielleicht sogar drittklassige Gegner, dann natürlich, ja, schön, dass man da auch viel Spaß haben kann. Und ich meine, ja, Rückspiel jetzt in Griechenland, das ja auch bei Sport 1 läuft. Also, ja, worüber sollen wir da reden? Mein Gott, sie müssen mit 26 Toren, mit 25 Toren könnten sie verlieren. Ja, die werden nicht mal 25 Tore wahrscheinlich werden, die Griechen. Also, wenn die schon 15 werden, wäre wahrscheinlich schon ein Erfolg. Also, von daher, das ist, ist eine Sache, die man einfach erledigt hat. Das ist auch sehr wichtig, glaube ich, wenn man andere Teams sieht, die dann da eher ein bisschen schwächeln und dann vielleicht eher ein bisschen bangen müssen und da vielleicht sich so eine Blamage zu entgehen, ja.
Ja, voll, also total. Deswegen bin ich froher Dinge, guter Dinge und hoffe, dass sie am Mittwoch im Rückspiel in Griechenland einfach genau so auftreten. Also einfach wieder genau die gleiche Performance zeigen und vielleicht noch ein bisschen mehr rotieren und einfach noch mehr, sag ich mal, verschiedene Systeme vielleicht auch mal testen, was gespielt werden könnte und dann eben auch sich darüber komplett dieses Selbstvertrauen weiterholen.
Ja, definitiv. Ja, dann lass uns vielleicht noch ein bisschen auf andere Ergebnisse drauf schauen. Ich meine, es sind viele standesgemäße Ergebnisse mit dabei, so ist es jetzt nicht. Also da gab es wirklich wenig große Überraschungen. Die vielleicht größte ist eigentlich das, was in Österreich passiert ist. Denn Österreich hat es geschafft, Spanien ein Unentschieden abzuringen. 28-28. Und damit ist für das Rückspiel eigentlich alles offen, Robin. Und das wäre natürlich, wenn Spanien nicht zur WM reisen würde, das wäre eine Riesenüberraschung.
Ja, das wäre eine Riesenüberraschung, aber auch natürlich für die deutschen Damen ganz gut, weil da ist Spanien genau so eine Vendetta wie bei den Herren. Da ist das Problem dann auch immer gegeben und wenn die Österreicherinnen das aus der Welt schaffen für die Deutschen, das wäre natürlich praktisch. Aber ist natürlich sensationell, aber ich glaube ganz ehrlich, muss ich sagen, ich glaube, dass sich die Spanierinnen da im Rückspiel keine Blöße geben werden und das ziemlich deutlich klarstellen werden.
Vermutlich. Ich hoffe weiter auf Österreich.
Also, ja, ich natürlich auch.
Es wär wirklich eine mega coole Geschichte, wenn sie es wirklich schaffen sollten, das Ding zu bekommen. Ansonsten gibt es auch andere knappe Spiele. Ukraine zum Beispiel gewinnt gegen Nordmazedonien mit 24-22. Das wird ein spannendes Rückspiel dann in Ungarn, weil es natürlich in der Ukraine nicht möglich wird, aber trotzdem natürlich sehr spannend. Die Schweiz könnte es vielleicht auch schaffen, haben zwar das Hinspiel mit 31-32 gegen Tschechien verloren, aber auch da ist noch fürs Rückspiel alles offen. Kroatien gegen Slowakei, auch da Kroatien gewinnt nur knapp mit 25-23, also da sind noch ein paar spannende Ergebnisse, auch die Ungarn haben sich schwer getan, nur 25-21 in Island gewonnen, also auch da ist noch ein bisschen was möglich, ansonsten Polen klar gewonnen gegen Kosovo daheim mit 36-22, Rumänien hat Portugal keine Chance gelassen mit 35-20, also da gibt es mit Sicherheit noch ein paar spannende Spiele, die wir jetzt natürlich am Dienstag, beziehungsweise auch am Mittwoch erleben, wie gesagt, Deutschland spielt am Mittwoch und dann, ja, also ich nehme gerne Deutschland, Schweiz, Österreich in der WM. Dafür, dass dann Spanien natürlich nicht mehr dabei ist, nochmal umso gerne.
Auf jeden Fall. Das dürfte dann also natürlich hier auch irgendwie nochmal mehr Interesse schüren. Das würde mich persönlich total freuen, einfach. Wenn natürlich da dann gegen Ende des Jahres einfach eine spannende Weltmeisterschaft steigt. Auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, ich ja Deutschland einfach noch ein kleines bisschen wegsehe von der so krass ersehnten Medaille. Ich wünschte mir im Frauenhandball fast inzwischen mehr als im Herrenhandball, weil die Europameisterschaft der Herren 2016 bei mir noch gar nicht so lange herkommt wie die letzte Medaille der Damen, muss ich sagen. Also die natürlich auch länger
2008
her ist. 2008. Ja, also.
Damals so mit Grit Jurak und so Clara Woltering und das waren noch Zeiten, ja.
Ganz genau, die sind jetzt Botschafter von Weltmeisterschaften.
Genau, so sieht es nämlich aus. Also das war wirklich, ja, das war noch lange her. Auch glaube ich, Nadine Krause müsste auch noch mit dabei gewesen sein. Also schon, ist schon eine ganz schöne Zeit her. Aber wie gesagt, es wird ein bisschen Zeit. Schauen wir mal, was sie dann jetzt natürlich im Rückspiel machen. Und bis dahin dürft ihr natürlich uns folgen auf den Social-Media-Kanälen eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf findet ihr uns dort. Und natürlich dürft ihr auch gerne uns von euren Freunden empfehlen. Also über den Podcatcher eurer Wahl findet ihr uns bei Spotify, iTunes, überall. Und da dürft ihr uns gerne folgen, gerne liken, gerne Kommentare da lassen, beziehungsweise natürlich auch Rezensionen schreiben. Wir sind da offen für euer Feedback, für eure Kritik. Und ja, wie gesagt, nicht vergessen, 2 Pokal-Specials stehen noch an. Bisher online sind Finn Secher und Patrick Grötzky für die TBV Lippe und einmal für die Rhein-Neckar-Löwen. Also von daher das gerne noch rein, wenn ihr das noch nicht getan habt, über Ostern. Und dann gibt es natürlich in den nächsten 2 Tage nochmal, oder in den nächsten Tagen bis zum Final Four natürlich noch 2 weitere. Deswegen, ja, uns abonnieren und dann hören wir uns dann nächstes wieder hier bei Anruf eurem Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.